wenn wir jetzt nach dem Vorgespräch die Fußballreferenzen abschließen können. Ja. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Ich habe einen sehr guten Tweet gesehen die Tage. Ich wollte den dir da irgendwie noch schicken, habe es aber irgendwie vergessen. Und zwar ein Bild von dem Stadion in Köln, also beim Kölner Fußball, beim FC, mit dem Hennes, heißt er, ne?
Ja.
Und einem, was weiß ich, der Ziegenbockführer oder Halter oder wer da, da gibt es bestimmt eine ganz wichtige Position, der dafür verantwortlich ist, dass der aufs Stadion, auf die Wiese rauskommt. Weißt du da mehr als ich? Gibt's da einen?
Ja, früher war es Bauer Schäfer, aber ich glaube, den gibt's leider auch nicht mehr. Das muss also jemand wahrscheinlich aus dem Zoo sein. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen.
Auf jeden Fall. Also
bringt.
Blöder Wortwitz, aber Unterschrift zu diesem Bild war dann Bock auf Arbeit. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, 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 kann ich nachvollziehen.
Fand ich gut. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking. Mein Name ist Moritz Heist und Kai Beuchling ist auch wieder dabei. Hello.
Moin.
Wir haben ein volles Programm heute. Die Sendung ist vollgepackt mit Informationen und Gesprächsstoff und deswegen haben wir uns jetzt auch schon im Vorgespräch 20 Minuten über Kais sonntäglichen Fußball Fußballunterhaltung unterhalten. Ja, deswegen haben wir jetzt gar nicht mehr so arg viel Luft für Rumgeplänkel, denn wir haben ja schließlich auch Bock auf Podcast.
Auf jeden Fall Bock auf Podcast, ist ja Arbeit, kann man es ja nicht nennen.
Genau. Heute ist, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, einmal die Folge dabei, um wirklich mal den kompletten Coaching-Staff durchzugehen. Das hatten wir schon immer mal wieder vor, wurde auch in der letzten und in der vorletzten Saison mal gewünscht. Und das machen wir auch heute, denn das Coaching ist complete bei den Panthers. Und Kai, du hast dir recht viel Mühe gemacht, da einiges vorzubereiten und nachzulesen. Und dann wollen wir heute mal diese vielen, vielen Coaches alle mal wenigstens kurz vorstellen, denn das sind doch einige. Ich habe vorher noch mal geguckt, ob ich was rausfinden kann, aber ich würde behaupten, dass das einer der mit der höchsten Personenanzahl in der NFL ist.
Das wäre interessant, tatsächlich. Also mir war nur gerade eingefallen, weil du ja sagtest, so, wir wollten ja schon länger mal eine Coaching-Folge machen. Es war nie so sinnvoll wie jetzt, ne? Weil in so kurzer Zeit so viele Coaches einfach dazugekommen sind, aus so vielen verschiedenen Richtungen vor allem. Also das ergibt schon Sinn. Meinst du wirklich, das ist der größte Coach oder einer der größten Coaching-Staffs?
Vielleicht ist es auch nur gefühlt, weil es so viele sind oder weil es uns auch jetzt nochmal präsenter ist, weil es so viele sind. Aber ne, wir haben auch hier, weißt du, über Senior Assistant Coach und was es irgendwie noch gibt und ne, und Senior Defensive Assistant. Und klar, das sind entsprechende Namen, deswegen reden wir auch heute drüber. Aber es sind schon sehr viele.
Es ist wahnsinnig. Ich wollte gerade mal durchzählen schnell, wie viel Super Bowl Erfahrung da einfach drin steckt. So 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 Super Bowls.
Der Coaching Staff hat
13 Super Bowls gewonnen.
Ich nehme kurz eins vorweg, weil es jetzt gerade so schön passt. Es wurde ja in den Medien beziehungsweise in den einschlägigen Artikeln ja sehr positiv natürlich auch beschrieben, ne, dass jetzt ein sehr, sehr erfahrener Trainerstab ist, speziell was die NFL-Erfahrung angeht. Ne, das ist jetzt natürlich im Vergleich zum Matt Rhule und seinem Team was völlig anderes, obwohl der ja in den letzten Jahren auch oder im letzten Jahr dann ja auch viele Assistenztrainer aus der NFL verpflichtet hatte. Habe ich aber vorhin noch rausgesucht. Der komplette Trainerstab von Rhule hatte 2020 insgesamt 72 Jahre NFL-Erfahrung. Allein jetzt mit Frank Reich, Dom Capers und hier Jim Caldwell und James Campen sind es schon über 90 Jahre, nur mit den vier. Also ja, das
stark.
Ich glaube, das wird auch immer so der Faden sein heute, dass es ganz viel um Erfahrung geht einfach und ja, man gespannt sein kann, was da draus wird. Zu Beginn eine ganz kleine News, die kam, glaube ich, auch erst gestern oder so, ne?
Ja, gestern, vorgestern, irgendwann habe ich sie mit rein. Ich glaube, vorgestern tatsächlich und gestern habe ich sie mit reingeschrieben, ja. Mhm.
Wir hatten das schon mal so ein bisschen angesprochen. Die Panthers haben ja schon finanziell mittelmäßige Probleme, wenn es jetzt um die kommende Saison geht, ne? Sie sind deutlich über dem Cap und der sollte bis dann ja auch in ein bisschen mehr wie 3 Wochen dann auch schon safe sein, also zum neuen Liga-Jahr. Mhm. Durch Entlassungen, Umstrukturierungen etc. Und sie haben jetzt den Anfang gemacht mit Austin Corbett, dem Right Guard, der neu dazukam in der letzten Saison, auch sehr gut gespielt hat. Und hast du es jetzt gerade auf dem Schirm, wo er sich verletzt hat?
Ja, ACL, also ACL. Kreuzbandriss, ja. Mhm.
Haben sie jetzt schon mal umstrukturiert, macht knapp 6 Millionen Capspace in der nächsten Saison frei. Wir werden nächste Woche nochmal genauer drauf eingehen. Umstrukturierung heißt ja in der Regel immer so viel, ne? Da werden garantierte Gehälter für die Vertragsjahre umgewandelt in einen Signing-Bonus und dann kriegt er den halt sofort und dann ist der Cap über die nächsten Jahre einfach anders verteilt. Da gehen wir aber nächste Woche nochmal genauer drauf ein, wenn wir über Free Agents und den Salary Cap sprechen. Mhm. Gut, wir starten mit einer Sprachnachricht von Alex. Der hat uns da eine Nachricht geschickt, die mehr als passend zu unserem heutigen Thema ist. Und die hören wir uns als erstes mal an.
Moin Männer, hier ist Alex aus München. Ich habe Stand heute Morgen, Samstag in der Früh gesehen, dass die Panthers, glaube ich, jetzt ihren kompletten Coaching-Staff beisammen haben. Vor allem jetzt der OC, der jetzt als letztes geholt worden ist, wurde in der amerikanischen Panthers-Fanbase, zumindest auf Instagram, ziemlich hart gefeiert. Und ja, auch gerade unser DC, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich mir wahrscheinlich die Zunge brechen werde. Nennen wir ihn doch einfach Eve als Abkürzung. Ja, ist sehr vielversprechend und ich glaube, er könnte halt unserer gerade so ziemlich guten Defense sie vielleicht, weiß ich nicht, auf den nächsten Level bringen. Auch wenngleich ich glaube, dass unser nächstes Jahr definitiv schwer sein wird. Nicht in Bezug auf unsere Division, weil, seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass die Saints besser sind als wir. Ich glaube auch nicht, dass die Bucks besser sein werden als wir. Ich glaube auch nicht, dass die Falcons besser werden als wir oder besser sind. Aber trotzdem, falls wir jetzt einen Quarterback draften, wovon ich denke ich mal jetzt ausgehe, dass wir das tun werden. Zumindest so, wie sich die ganzen Leute auch geäußert haben, gehe ich davon aus, dass wir hochtrainen und uns was holen und auch an der neuen jemanden nehmen. Auf jeden Fall denke ich halt, dass mit dem Rookie Quarterback es durchaus schwierig sein wird nächstes Jahr. Aber dennoch, ich bin so gehypt, jetzt schon wieder und ich weiß ganz genau, dass es ein Fehler ist, so gehypt zu sein. Aber ich freue mich so sehr auf die nächste Saison. Genau. Und hoffentlich kommt dann auch eure Folge über Coaches, weil ich möchte auch gerne von euch eure Meinung wissen zu den ganzen neuen Coordinator und Assistant Coaches und was wir auch sonst so alles geheiert haben. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, kann mich nicht mehr dran erinnern. An die Matt Rule-Ära. Ich weiß jetzt nicht, ob damals wirklich so viele Coaches eingestellt worden sind und ich weiß auch nicht mehr, ob da so ein Hype auf die drauf war wie jetzt. Genau. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann.
Ja, Alex, vielen Dank und schöne Grüße nach München. Ja, wir steigen da natürlich direkt ein, denn klar, heute geht's in unserer Folge ausschließlich um die Trainer. Vielleicht vorweg ein Satz, also das ehrt uns ja, wenn unsere Hörerinnen und Hörer unsere Meinung zu den Coaches wissen wollen. Das ist natürlich auch unfassbar schwer, da irgendwie eine Meinung zu haben. Ne? Also wir sprechen über die, wir schauen, was die vorher so gemacht hat oder gemacht haben, wo die herkommen. Also ich für mich kann mir jetzt da auch noch keine so eine richtige Meinung bilden. Ne? Ich meine so, ne, das Gesamtding sieht sehr gut aus. Das ist cool. Mein Hype-Level ist ja in der Regel eh immer anders als deiner. aber ja, also es gab schon ja bei Matt Rhule gab es schon ja auch einen ähnlichen Hype. Ne? Also allein ja durch seinen Auftritt, ne, und das, was so hinter ihm stand, so dieses Vertrauen über diesen 7 Jahre Mega-Vertrag und hier ganz viel Erfahrung und der Program-Builder und so, da war der Hype, glaube ich, schon sehr hoch. Dann natürlich diese Sache mit Joe Brady und Phil Snow, das war, glaube ich, schon ähnlich. Das verliert man natürlich so im Laufe der Zeit immer ein bisschen aus den Augen, wie man sich damals gefühlt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns, also gefreut haben wir uns ja schon. Darüber brauchen wir, glaube ich. Wir waren ja auch so ein bisschen gehypt, würde ich jetzt nicht sagen, aber gespannt, was da kommt. Ich meine, da haben wir genau das Gleiche ja gehabt, ne? Wir haben mit Matt Rhule jemanden, der es geschafft hat, irgendwie die Medien mitzunehmen, und dann dieser junge, freshe Offensive Coordinator, der irgendwie die Super Plays called und so. Da waren wir ja auch schon so ein bisschen gehypt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich da noch ein bisschen vorsichtig war, weil ich die Art von Matt Rhule halt von Anfang an, ich habe ja immer gesagt, das ist nicht so mein Coach irgendwie von der Art. Deswegen mag das jetzt ein bisschen was anderes sein. Da kommen wir aber nachher auf jeden Fall nochmal zu.
Genau. Ich glaube, ich werde noch einen Jingle bauen, wo ich dann deinen Hype-Meter abfragen kann.
Oh, das wäre sehr interessant. Alle Ankündigungen müssen natürlich direkt umgesetzt werden, ganz klar.
Oder du musst die dann immer spielen, die Jingles, und dann je nach Hype-Meter-Level wird ein anderes Jingle irgendwie gespielt.
Ja. Wenn du da eine Idee hast, wie du das ist, also. Am Ende hörst du einfach nur noch Steve Smith irgendwie rumschreien.
Ach so, verstehe. Wen sonst? Ja, wie steigen wir da nochmal kurz ein, um das nochmal zusammenzubinden? Hältst du es auch für einen Fehler, irgendwie jetzt so gehypt zu sein? Weil ich meine, letztendlich, klar, es sind halt irgendwie Trainer, die sind alle jetzt super erfahren, und das ist ein ganz toller, toller Trainerstab. Aber letztendlich, na, das haben andere Teams ja auch, die freuen sich auch sehr über ihren Trainerstab, und trotzdem gewinnt nachher eins von 32 die den Super Bowl. Und auch, das hat Alex auch nochmal angesprochen, jetzt natürlich die nächste Saison sollte das ein Rookie-Quarterback sein. Ich glaube, es wäre jetzt auch zu viel erwartet, dass man im ersten Jahr mit einem wirklich komplett neuen Trainerstab da das Riesending rausfährt, oder?
Auf jeden Fall. Also da wird es ja auch Startschwierigkeiten geben. Das muss sich ja auch erstmal alles einruckeln vielleicht. Ausgeschlossen ist mal nichts, würde ich mal behaupten. Und ob es ein Fehler ist, gehypt zu sein, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das Glück, mit dir zusammen zu sprechen, weil du mich manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen vielleicht so ein bisschen zumindest zurückholst, was gar nicht so verkehrt ist. Das haben die Hörer dann ja auch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich könnte gar nicht ohne diesen Hype. Mir wäre es zu langweilig. Warum sich nicht in diesen Hype reinfallen lassen, wenn man der Typ dafür ist, sich hypen zu lassen? Ja, mein Gott, dann bitte kopfüber einfach rein. Natürlich kann man tief fallen, gar keine Frage, aber die Zeit, gehypt zu sein und sich da auf die Saison zu freuen und sich da wirklich dieses Kribbeln zu spüren und so, das möchte ich nicht missen. Und auch ich fange an, gehypt zu sein. Die letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich so ein bisschen gelehrt, da ein wenig vorsichtiger zu sein. Also ich bin zwar gehypt und ich freue mich, und ich denke wirklich, dass es nicht jetzt große Grenzen gibt. Also es kann wirklich alles passieren und freue mich sehr auf die Saison. Bin jetzt aber nicht so, dass ich losrenne und mir den Super Bowl, die Vince Lombardi Trophy irgendwo hin tätowiere oder so. Das wird, so weit ist es dann doch noch nicht.
Du kannst dir der tätowieren lassen, aber das Ja irgendwie freilassen. Das wäre vernünftig.
Oh Gott. Ja, aber nicht, dass ich das dann jinxe für alle Zeit. So, das geht einfach nicht.
Das kann auch sein. Ja, irgendwann, ich meine, das kennt ja jeder Fan von jedem Team, dann speziell, ne, wenn der Draft dann vorbei ist, denkt, ah ja, das ist doch aber hier nochmal ein richtig guter Spieler oder das waren nochmal richtig gute Trades in der Free Agency oder so. Mhm. Das kennt ja jeder. Aber da fangen wir ja so langsam mit an. Die einschlägigen Artikel werden ja auch schon gepostet. Das heißt, es ist jetzt die Zeit der Offseason, wo es jetzt schon losgeht. Warten wir jetzt noch 2 Wochen ab, bis dann so Richtung Free Agency startet. Dann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach nicht vorbei, ne? Also viele sagen jetzt, die Football-Saison ist vorbei. So richtig ist sie das ja nicht. Enden tut sie ja letztendlich fast erst, obwohl, ja, ich nicht.
Also ab immer Mai ist es dann schon sehr, genau, sehr dünn irgendwann.
Da wird's dann ruhig. Aber jetzt erstmal guck dir an, was wir Coaches geholt haben, dann die Free Agency. Jetzt wird erstmal umstrukturiert die nächsten Wochen. Dann ist Free Agency, dann ist Draft. Und dann haben wir schon ein ganz gutes Bild davon, wie die Mannschaft aussehen wird, mit der wir starten. Und alles weitere zeigt sich dann in der Vorbereitung, in den Trainingscamps. Und dann geht die Saison auch schon wieder los. Also wirklich Pause ist nur im Sommer. Und ich muss jedes Jahr wieder da sagen, ich bin da auch dankbar für, dass wir dann da mal so ein kleines ruhiges Loch haben, wo man sich mal auf andere Dinge konzentrieren kann. Aber auf alles andere freue ich mich einfach total, auch das, was jetzt alles kommt.
Dann steigen wir doch ein mit dem Trainerstab. Vielleicht fange ich mal an. Head Coach Frank Reich und der, dessen Name nicht ausgesprochen werden will, Defensive Coordinator
Lord Ivero.
Lord Ivero. Ich glaube einfach, also ich habe ihn sich selber mal vorstellen gehört und es heißt, glaube ich, einfach Ejiro, oder?
Ja, genau. Deshalb sagen auch viele Reporter deswegen. Ich habe mir das so oft jetzt mittlerweile vorgesagt. Ich glaube, wir können uns auf Ejiro Ivero einigen.
Sag's mal dreimal ganz schnell hintereinander.
Ja, dann steht er nachher hier, wenn ich jetzt plötzlich vor dem Spiel stehe oder so. Das ist dann, weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, dann können wir ihn live in die Sendung nehmen, aber.
Ja, naja, über die zwei haben wir schon gesprochen in den letzten Ausgaben, über Frank Reich natürlich ausführlich und über Ivero so ein bisschen hatten wir auch schon angesprochen, was seine Vorstellung von der Defense sein könnten. Das hat sich ja mittlerweile bestätigt, dass er eine 3-4-Base etablieren will, was super spannend sein kann, hinsichtlich jetzt des Personals, Free Agency und Draft, was da dann alles passiert. Das ist schon nochmal, den jetzigen Kader gerade in der Defensive Line natürlich beeinflussen wird.
Auf jeden Fall. Da muss ein bisschen was getan werden irgendwie. Da wird ein bisschen umgestellt werden. Bin ich sehr gespannt. Ich habe da noch nicht so richtig die Idee zu. Da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Defense ist ja immer noch ein bisschen nicht so griffig für mich, aber da bin ich auf alle Fälle mega gespannt drauf.
Gut, dann fangen wir an mit den neuen Verpflichtungen und die erste Personalie, über die wir sprechen, ist auch schon ja eine etwas besondere. Und das ist eigentlich ganz schön, weil wir sind ja auch sehr interessiert an der Panthers-Historie und dadurch, dass mit Frank Reich der erste Starting Quarterback der Panthers und der erste, der den Touchdown warf, zurückgekehrt ist, ist Dom Capers als Senior Defensive Assistant zurückgekehrt. Kai, wer war denn oder wer ist Dom Capers?
Ja. Dom Capers ist mittlerweile 72 Jahre alt, deswegen offensichtlich auch Senior Defensive Assistant. Und Capers ist der erste Head Coach in der Geschichte der Carolina Panthers. Alleine das macht das Ganze schon sehr, sehr besonders. Das heißt, er ist der erste Head Coach, unter dem Frank Reich damals die ersten 3 Spiele gestartet ist und den ersten Touchdown geworfen hat, du hast es gesagt. Ich habe mir gestern nochmal, es gibt so ein auf der Panthers Homepage dieses One-on-One mit Kirsten Balboni, mit Capers, nur so eine ganz kurze Sequenz, wo Capers aber echt davon spricht, irgendwie, dass Frank Reich einfach der netteste Mensch ist, mit dem man sich umgeben kann, dass er das ist und dass es für ihn deswegen auch keine Frage war, also mit ihm gerne wieder zusammenzuarbeiten und dass sich das sehr schön anfühlt, wieder in Carolina zu sein, nur jetzt halt, dass Frank Reich im Head Coaches Office sitzt und er sehr, sehr gerne der Defensive Assistant hier ist und sich darauf sehr freut, auf diese Rolle. Hat nicht nur zu Reich Connections, sondern war letztes Jahr in Denver auch Senior Defensive Assistant unter Ejiro Averro. Siehst du, da fängt schon an, schwierig auszusprechen zu werden. So. Genau, deswegen ergibt diese Verpflichtung natürlich wahnsinnig viel Sinn. Also sowohl Head Coach als auch Defensive Coordinator kennen ihn beide, schätzen ihn beide. Er ist mit der Franchise so oder so verlinkt für immer in der Geschichte und kommt jetzt zurück, um seine Erfahrungen der Defense mitzugeben.
Und mit 72, ne? Also entweder ist es ihm sonst irgendwie langweilig, weil, also das darf man ja auch immer nicht vergessen, ne? Was irgendwie Trainer in der NFL, was das heißt an Zeitaufwand einfach, ne? Das sind ja dann in der Regel schon die ihre Familie in der Regel nicht sehen, gerade jetzt so in den Feiertagen, in der Winterzeit so, ne? Das ist ja schon, aber der scheint mit 72 dann auf jeden Fall noch Bock zu haben.
Ja. Er sieht ein bisschen eigenartig aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, ob der sich hat liften lassen und die Haare irgendwie, also das sieht ein bisschen eigenartig merkwürdig aus, finde ich immer, wenn man ihn so sieht. Er sieht immer so ein bisschen aus wie so eine alte Ken-Puppe.
Ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen, weil die sah aber früher auch schon so ein bisschen aus, weil die Frisur immer so exakt war.
Ja, so akkurat.
Ja, genau. Ja.
Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, finde ich irgendwie. Aber meine Güte, das ist sein Aussehen. Wie gesagt, dieses One-on-One mit Kirsten Balboni, super sympathisch. Ich wollte da nur mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Sie haben jetzt ja auch alle ihre Pressekonferenzen abgegeben gehalten. Und dieses ganz kurze wirklich, wo sie da im Stadionumlauf stehen, einfach schön. Also einfach, das ist was ganz Besonderes, dass er wieder zurück ist, zusammen mit Reich halt. Also die Connection ist auf alle Fälle sehr, sehr besonders und da darf man sich, glaube ich, freuen. Auch wenn man ihn wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig in Aktion sieht, man wird ihn ab und zu dann wahrscheinlich mal am Spielfeldrand sehen. Und
ist ja immer das bei den meisten Trainern, ja. Also wird uns ja dann auch in der Saison eher so gehen, dass wir über den Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, vielleicht mal noch über den Special Teams Coordinator reden, aber in der Regel ja auch nicht über Position Coaches oder so, außer es passiert irgendwas und einer von denen
außer irgendwer riecht oder wieder befördert an einem Ball
oder er riecht an einem Ball.
Genau, ich denke mal, dass Capers tatsächlich am Anfang immer mal wieder eingeblendet werden wird und auch so ein bisschen vorgestellt werden wird, aber im Laufe der Saison würde dann wahrscheinlich einfach einer von vielen Coaches sein, die da dann am Rand stehen. Oder vielleicht sitzt er auch mit auf der Tribüne oder so und guckt sich das dort an. Genau.
Die nächste Personalie ist dahingehend sehr, sehr spannend, denn wir wissen ja selbst noch nicht, wer Under Center nächste Saison für die Carolina Panthers spielen wird. Ein Quarterback könnte ein Rookie sein oder ein Veteran oder sonst irgendjemand. Gut, es wird jemand sein, der die Position spielen kann. Das
vielleicht sogar der Quarterback-Coach.
Und wir haben einen neuen Quarterback-Coach und der ist einem vielleicht gar nicht so unbekannt. Josh McCown. Mir sagte der Name durchaus was, aber auch nur, weil ich ihn gesehen habe in dieser Doku-Serie, das war auch All or Nothing, glaube ich, von den Philadelphia Eagles, die vor drei Jahren lief. Da war nämlich Josh McCown der Backup-Quarterback von Carson Wentz und da weiß ich jetzt nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber Carson Wentz war ja dann auch verletzt in der Saison. Überraschung. Entschuldigung, war böse, aber ja. Und McCown ging dann, ich glaube sogar in seinem ersten oder in seinem einzigen und letzten dann auch Playoff-Spieler irgendwie aufs Feld, wenn ich jetzt das richtig erinnere. Ich meine aber, es wäre ein Playoff-Spiel gewesen, dass sie dann leider verloren haben, aber es lag, glaube ich, nicht unbedingt an ihm. Mhm. Wäre jetzt auch nochmal eine interessante Frage, an wen ein Josh McCown so frisurtechnisch erinnern könnte. Sieht ja schon auch so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, wenn Dom Capers Ken ist, dann ist vielleicht Josh McCown He-Man oder so. Ach nee, nee, He-Man hat ja so eine Prinz-Eisenherz-Figur, aber so ja, mit diesen ja, Stoppelhaaren. Da gab es auch bei Street Fighter mal so ein, ja, oder so ähnlich. Ja, Kai, Josh McCown, hau rein.
Ja, junger Typ, also ein Jahr jünger als ich, ist 43, war auch 2 Jahre bei den Carolina Panthers, 2008 und 2009, Backup von Jake Delhomme. Insofern auch hier die Verlinkung zu den Carolina Panthers. Ist aber jetzt nicht so das große Wunder, dass er bei den Panthers war. Er war ja insgesamt bei 12 Teams in der NFL. Also wirklicher Journeyman, der sehr, sehr viel rumgekommen ist, aber sich halt auch sehr, sehr lange in der Liga gehalten hat. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, er versteht wirklich, er versteht etwas davon, Quarterback in der NFL zu sein. Hat dadurch natürlich bei sehr vielen Teams gespielt, unter sehr vielen Coaches gespielt, hat sehr viele Quarterbacks gesehen. Kann nicht schlecht sein, ihn jetzt als Coach dann auch dabei zu haben. Es ist seine erste Coaching-Position in der NFL. Das heißt, er ist ein Rookie-Coach, zumindest in der NFL. Er hat aber schon ein wenig an der Highschool seiner Kinder in North Carolina trainiert. So, das heißt, ne, ein wenig Erfahrung hatte schon, aber auf einem kleineren Level, wenn du es so willst. Ich habe hier noch so einen kleinen Fun-Fact irgendwie aufgeschrieben. Als er 2019 bei den Eagles angeheuert hat, hat er die Erlaubnis bekommen, montags zum Training und freitags zu den Spielen der Highschool zu fliegen, in die er, bei der er gecoacht hat. Und hat nach der Saison 2019 sogar das Angebot von den Eagles bekommen, in den Coaching-Staff zu wechseln. Das hat er aber abgelehnt. Also scheint da schon gezeigt zu haben, dass er wirklich auch, ja, er war ja da Backup, das hast du ja schon erwähnt, dass er da dann aber vielleicht weiterhelfen könnte mit seiner Erfahrung, die er einfach gesammelt hat in der NFL.
Sieht man in der Serie, glaube ich, auch, wie er dann da freitags hinfliegt, das Training leitet und dann auch dann eben wieder zurück fliegt, je nachdem, wann da irgendwie Spiele sind, fand ich auch ganz interessant. Aber um den tatsächlich mal kennenzulernen, solltet ihr einen Amazon-Account haben oder Prime-Kunde, kann man sich das, glaube ich, noch anschauen. All or Nothing mit den Eagles fand ich ganz cool. Also vor allem so, und wenn man jetzt so drauf guckt, ah ja, cool, der ist jetzt hier der neue Quarterbacks-Coach. Hochinteressant. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil du ja sagtest, naja, er ist jetzt 43, das heißt, er und er hat ja erst 2021 seine Karriere beendet. Mhm. Das heißt, er wurde 2002 gedraftet in der dritten Runde von den Arizona Cardinals. Mhm. Also schon. Und dann, ja, wie du gesagt hast, er war bei 12 Teams.
Ist ordentlich rumgekommen. Und wie gesagt, ne, lange Zeit in der NFL gewesen als Spieler. Das ist schon bemerkenswert. Und was ich halt auch wahnsinnig bemerkenswert finde, ist, dass er nach seinem Karriereende 2021 bei den Texans, das relativiert das Ganze wieder vielleicht so ein bisschen, aber bei den Texans für den Headcoach-Posten interviewt wurde, den dann David Culley bekommen hat, der ja aber bereits nach einem Jahr schon gehen musste. Und 2022 ist er schon wieder da für den Headcoach-Posten interviewt worden. Also wir wissen auch, den hat er dann auch wieder nicht bekommen. Nichtsdestotrotz scheint er ja sehr angesehen zu sein insgesamt bei, ne, die Eagles wollten ihn als Coach, so einen, als Positional Coach haben. Die Texans haben ihn interviewt, weil sie ihn ganz interessant fanden. Ja, und jetzt ist er halt unser Quarterbacks-Coach. Also auf einer Position, auf der, glaube ich, sich, ich weiß jetzt nicht, ob er sich da besser auskennt als jeder andere. Aber das ist eine sehr, sehr gute Edition zu den ganzen älteren Coaches oder erfahreneren Coaches, die wir haben, so ein Neuling da reinzuholen. Also ich bin da, von der Verpflichtung bin ich fast noch mit am meisten angetan, weil als ich den so ein bisschen recherchiert habe, irgendwie mir links und rechts irgendwelche Dinge um die Ohren geflogen sind. So, das finde ich ganz schön bemerkenswert, was der so alles schon erlebt hat in seiner ja langen, langen Karriere bisher.
Ja, und wenn du da dir natürlich vorstellst, dass da unter Umständen dann ein Rookie-Quarterback dazukommt, ist das ja praktisch nur also ein absoluter Gewinn. Und ja. Dann natürlich in Kombination mit Frank Reich, der selbst ja auch Quarterback gespielt hat und ja auch da entsprechend entwickelt hat in den letzten Jahren, denke ich, ist das eine gute Paarung. Ich habe mich da letztes Jahr schon dann aber doch ein bisschen gewundert, warum er denn also ne, direkt ein Jahr oder direkt nach Karriereende als Head Coach in Betracht gezogen wird, das fand ich schon auch ein bisschen wild, weil das gibt's ja sonst in der Regel auch nicht. Ne? Also ohne Trainererfahrung dann gleich irgendwie Head Coach. Aber gut, schauen wir nur mal nach Indianapolis, was die so gemacht haben. Von daher, ja.
Das ist, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht hat er ja auch letztendlich dann abgesagt, weil er gesagt hat, nee, also Leute, ich weiß schon, was ihr da gerade macht. So, ihr verbrennt gerade Trainer erstmal. Das ist nicht so meins, was ich mir vorstelle. Kann ja auch sein, dass das irgendwie so beidseitig irgendwie abgelehnt wurde. Das waren ja schon eher so Himmelfahrtskommandos bei den Texans. Dass sich da jemand von denen durchsetzt, irgendwie langfristig, war ja relativ klar, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Und ich glaube schon, dass Josh McCown auch jemand ist, der eine ganz klare Meinung hat, worauf ich mich auch sehr freue. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass der da einiges mit einem neuen Quarterback anstellen kann.
Dann kommen wir zu einem weiteren Coach, und zwar zum neuen Senior Assistant. Das klingt auch sehr, wie sagt man beim Militär, sehr behangen, was so die Verdienstorden und so angeht. Und auch ein sehr prominenter Name, denn dieser Trainer galt auch sehr, sehr lange als Headcoach-Kandidat in dieser Saison, unter anderem auch bei den Panthers. Und da ist die Rede von Jim Caldwell.
Auf jeden Fall. Auch älter, wie du es schon gesagt hast, 68. Auch mit wahnsinnig viel Erfahrung ausgestattet. Natürlich war Head Coach bei den Colts und bei den Lions. So erinnert sich irgendwie am besten, weil es noch so frisch war, an die Zeit bei den Lions. Da erinnere ich ihn an der Seitenlinie am meisten. Ist dafür zuständig, Reich direkt zu berichten von Offense, Defense und den Special Teams. Das sagt so dieses Senior Assistant aus, also ist so ein bisschen rechte Hand. Er ist jetzt nicht, glaube ich, sein Assistant Head Coach. Nee, genau, der kommt gleich noch. Sondern wirklich jemand, der das Ganze, das große Ganze so ein bisschen im Blick hat, was er mit seiner Erfahrung auf alle Fälle hinbekommen sollte. Er kennt Frank Reich auch von den Colts, wo er Assistant Head Coach von Tony Dungy damals war, als Reich gerade in den Coaching Staff aufgestiegen ist. Also auch da ist so ein bisschen die Verlinkung zwischen Caldwell und Reich. Genau, und Caldwell war halt einer von unseren Head Coach Kandidaten, was ich immer sehr bemerkenswert finde. Ich glaube, das ist nicht der einzige, den wir darauf interviewt haben. Ich glaube, Ivero hatten wir auch interviewt auf dem Headcoach-Posten. Ne?
Und Ivero hatte auch von anderen Teams Einladungen zum Interview. Bei Caldwell glaube ich auch, aber ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wer das alles war. Aber
wo das überall war, ja.
Genau, also dann praktisch mit Capers, Frank Reich, Caldwell und Ivero sind das im Grunde vier, also drei, die schon mal Head Coach waren und dann zusätzlich nochmal einem, der dazu in Betracht gezogen wurde. Beziehungsweise, wenn du Josh McCown dazu zählst, dann noch jemand. Aber ja, das ist schon krass.
Ja, und wenn wir weiter, genau, also wo du gerade Josh McCown sagst, wir können ja, bei jedem Coach, den wir so jetzt hier, über den wir sprechen, können wir ja mal reden, wer denn zukünftig möglicherweise Head-Coaching-Kandidat werden könnte, ne? Ivero, wenn der, glaube ich, das bestätigt, was er so an Vorschusslorbeeren hat, dann könnte der auch irgendwann mal Head-Coach sein, genauso wie unser neuer OC, über den wir nachher noch sprechen werden. Also da, haben wir eigentlich hat es David Tepper, hat glaube ich sein Checkbuch ganz, ganz weit aufgemacht, um genau diese Coaches verpflichten zu können und einfach nochmal zu sagen, okay, was würdet ihr denn da bekommen? Ich gebe euch 1 Million mehr.
So. Ich glaube gerade, also von Ivero weiß man das, dass er da sehr großzügig war und das hat Frank Reich letztens ja auch gesagt, das schätzt er sehr an David Tepper, dass er das halt auch einfach tut.
Er hat aus seinen Fehlern, glaube ich, gelernt. Das zeigt zumindest, dass zumindest baut er den Coaching-Staff anders auf oder lässt ihn anders aufbauen als das, was wir vorher hatten.
Interessant, was ich zu Caldwell noch gelesen habe, ist, dass er meinte, ja, also er coacht halt noch, weil er Lust hat. Er müsste ja eigentlich auch nicht mehr, ne? 68, ähnlich wie Capers. Aber er hat einfach Lust und er hat, so wie ich es verstanden habe, auch, glaube ich, gar nicht mehr die Ambition gehabt, nochmal irgendwo Headcoach zu sein. Ne? Also zumindest habe ich das so irgendwie durch die Zeilen gelesen. Und dass er diesen Job deswegen irgendwie dann angenommen hat und weil er eben Lust hat, nochmal zu coachen. Ich mag die Position sehr, also dieses Senior Assistant, gerade weil man ja immer festhalten muss, der Headcoach ist ja im wenigsten Sinne ja dann irgendwie direkt der Trainer. Klar hat der irgendwie das Sagen über den Kader, wobei das in dem Fall dann natürlich dann doch irgendwie Scott Fitterer ist, ne, der den Kader zusammenstellt, aber Frank Reich sagt, wer spielt. Und der Rest ja unheimlich viel Organisations- und Verwaltungsaufwand ist. Und gerade wenn Frank Reich war ja auch die ganze Zeit noch offen, ne, ob wer denn jetzt irgendwelche Plays called oder wer die Offense irgendwie designt oder so, dass er da einfach nochmal jemanden hat für das andere, wenn er sich dann auch mit der Offense beschäftigen sollte. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön.
Auf jeden Fall, er braucht genau solche Leute, damit er sich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist, um erstmal so etwas aufzubauen. Und genauso wie ich das beschrieben habe, ne, also er berichtet halt Reich von allen Mannschaftsteilen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man da nochmal so einen erfahrenen Blick da drauf hat irgendwie. Und dann selber, also ne, 4 Augen sehen mehr als 2. Das wird ihm auf alle Fälle sehr, sehr helfen. Ja.
Dann hat Frank Reich einen neuen direkten Assistenten und der ist auch gleichzeitig Running Backs Coach und das ist Deuce Staley.
Staley auch, also ehemaliger Spieler bei den Eagles und bei den Steelers, ist 47, also einer der eher jüngeren Menschen bei uns gerade, war bereits bei den Eagles und bei den Lions Running Backs Coach und Assistant Head Coach. Kommt aus South Carolina, also ist hier geboren.
Hier bei uns.
Ja. Genau, hier bei uns geboren, zwischen Stuttgart und Hamburg. Hat in den letzten 2 Jahren das starke Run-Gang der Lions aufgebaut. Das war ja gar nicht so verkehrt. Und genau, hat mit Reich bei den Eagles den Super Bowl gewonnen. Also schon einiges durch. Auch, wie gesagt, hier mit Frank Reich direkte Verbindung. Und das, was ich so von den Interviews gesehen habe von ihm, sehr beeindruckender Mensch.
Es ist ja auch oft so, ne, und ich denke, das zieht sich durch die Liga durch, in allen Trainerstäben oder Coaching-Staffs, dass da natürlich Leute dabei sind, die man irgendwie kennt und mit denen man gut gearbeitet hat. Und jetzt gerade ja auch im Falle wie Frank Reich, der ja auch schon seit 1000 Jahren in der NFL ist, ist das ja auch legitim, ne? Ich meine, über Matt Rhule haben wir immer ein bisschen gelächelt, dass er sich nur mit seinen Bekannten irgendwie umgeben hat. Also hat er ja auch so gesagt, ne? Das war halt seine Komfortzone. Ich denke aber, dass man gerade hier, was die NFL-Erfahrung einfach angeht, da ein bisschen einen anderen Case machen muss.
Ja, zumal es irgendwie jetzt, also die kennen sich zwar alle von gewissen Stationen, aber es ist jetzt nicht so, dass die von Station zu Station immer wieder zusammengelaufen sind, ne? Also jeder hat seine Erfahrung, also sie kennen sich, sie haben sich mit Sicherheit in ihrem Handy so, dass sie sich immer kurz mal kontaktieren können, aber sie haben in der Zwischenzeit auch alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht und ich glaube, das ist hier ganz, ganz entscheidend, ne? Also jeder kommt irgendwie aus einer anderen Richtung und kann was anderes dazu beisteuern und man weiß halt dann vielleicht einfach, dass man menschlich sich gut versteht und gut zusammenpasst. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll in dem Fall. Anders als, wie gesagt, ne, Matt Rhule, der da die Leute einfach immer mit von A nach B schleppt und vielleicht auch dann nicht zu viel zugelassen hat, um ja so Sachen wie den Offensive Coordinator Brady da irgendwie sich zur Entfaltung kommen zu lassen. Also das ist nur eine, das ist ja eine Theorie irgendwie. Da schätze ich Wright ein bisschen anders ein. Also der, ich glaube, der weiß, der ist schon gesettelt und weiß, was er abgeben muss und was er selber machen möchte. Ich glaube, da ist er sehr viel klarer und das hilft natürlich auch dann allen anderen Coaches in seinem Staff.
Nächste Personalie, hochinteressant und sehr spannend, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass das gar nicht alle so auf dem Schirm hatten. Es wurde, glaube ich, auch medial nicht so riesig präsentiert oder erklärt. Ich wusste das relativ schnell, wer der junge Mann ist. Aber der neue Passing Game Coordinator, Parks Frazier, hochinteressante Personalie.
Total. Ich wusste es natürlich auch sofort, weil ich nämlich seiner Frau schon ewig folge.
Und wir wissen ja, die Frauen in den sozialen Medien sind immer unterhaltsamer oder oft genauso unterhaltsam wie die Spieler.
Total. Also
gerade wenn wir jetzt nochmal über Bradley Bozeman oder so reden.
Ja, das auf jeden Fall. Die ist auch immer noch sehr, sehr aktiv da gerade, muss man ganz klar sagen. Also ich lache mich immer wieder kaputt, wenn sie da irgendwie, ach, die ist so mit dem Herzen dabei. Das ist sehr, sehr schön. Gleiches gilt auch hier. Caroline Kenn mag der ein oder andere noch kennen. Das war die Teamreporterin von den Carolina Panthers. Bevor sie heiratete, aus ihr Caroline Frazier wurde, sie nach Indianapolis zog und dort Teamreporterin für eine kurze Zeit wurde.
War sie, glaube ich, auch vorher schon, bevor sie bei den Panthers war, war sie das, glaube ich, auch schon mal bei den Colts, ja.
Weil er da wahrscheinlich dann schon war, oder?
Ja, ja,
genau. Okay, genau. Also sie kennen sich von dort. Dort war sie dann Teamreporterin, war das dann hier bei uns bei den Panthers. Genau, er hat, wie gesagt, mittlerweile geheiratet. Sie haben ein Kind zusammen. Und ich folge ihr. Sie freut sich sehr, wieder zurückzukommen. Das hat man durchaus wahrgenommen. Und ich finde es einfach so lustig, weil man hat immer mitbekommen, was das Nächste war, was Parks Frazier irgendwie in Indianapolis erlebt hatte. Weil nach dem Rauswurf von Reich wurde er da dann sehr plötzlich, ich glaube, da war er auch Passing Game Coordinator, also wirklich
kleinere Stelle. Ja, er hat auf jeden Fall gecallt, ne?
Genau, das hat er dann nach dem Rauswurf von Reich, hat er dann plötzlich die, da hat er das offensive Play Calling übernommen. Und ich habe noch mitbekommen, dass das relativ hohe Wellen geschlagen hat, weil, also neben dem Head Coaching Job, den sie da verteilt haben, dann im, ja, eher unerfahrenem, ich meine, er ist 31 Jahre alt, ne? Das ist noch sehr, sehr jung.
Er war auch sehr lange einfach Assistenztrainer oder Position Coach oder so bei den Colts, ne?
Ja, eher Assistent, also eher Assistent, glaube ich, ne? Und Position Coach, aber nicht von den großen Positionen. Genau, deswegen ist das eher was sehr, sehr Ungewöhnliches. Normalerweise übergibst du sowas ja einem Coordinator oder so. Aber dass er dann das Play-Calling übernommen hat, das bedeutet dann schon was.
Das muss auch gut gewesen sein, ne? Also ich habe jetzt von den Colts nichts gesehen. Das war ja auch alles ein bisschen wild mit Jeff Saturday dann als Head Coach. Aber ich habe es auch eben bei immer nur gelesen, dass die meisten da doch sehr beeindruckt waren von den Calls und von der Offense, die sie dann da hingelegt haben.
Ja, sie haben ja auch, glaube ich, viele Punkte aufs Tableau gebracht, nur sind immer dann zusammengebrochen defensiv in der zweiten Halbzeit. Also insofern ist das jetzt so von der offensiven Seite, war das jetzt, glaube ich, nicht so super verkehrt. Und wie gesagt, wenn Reich ihn zurückholt in den Coaching-Staff zu den Panthers, dann bedeutet das ja auch schon mal was. Also er kennt ihn und scheint dann ja schon große Stücke auf ihn zu halten.
Mhm. Ja, zumal Reich ja bei den Colts ja auch sein Scheme, seine Offense ja etabliert hat. Die war ja nicht von jetzt auf nachher weg, nur weil man den Headcoach entlässt. Du änderst ja nicht mitten in der Saison dein komplettes Scheme oder dein Playbook. Und von daher kennt Frazier natürlich auch die Frank Reich Offense sehr gut, zumindest aus den Colts-Zeiten. Das wird jetzt bei den Panthers natürlich auch wieder eine andere sein. Aber dann wissen die beiden schon mal so von was sie sprechen und was genau beide für Konzepte irgendwie gerne möchten.
Ich glaube auch, wenn du zusammen länger arbeitest, dann hast du auch eine gemeinsame Sprache und das, die kennen sich gut. Ich glaube, das kann nur gut sein. Reich weiß, was er von Fraser erwarten kann und ich glaube, das wird er dann wahrscheinlich ja auch zeigen können.
Dann gibt es einen neuen Coach für die Defensive Backs beziehungsweise Cornerbacks.
Ja, da habe ich gar nicht so wahnsinnig viel rausgefunden. Das ist Jonathan Cooley. Da habe ich jetzt im Grunde genommen nur den Link zu den Coaches, nämlich er war gemeinsam mit Ivero bei den Rams, als die den Super Bowl gewonnen haben. Also Cooley, auch glaube ich ein relativ junger Coach, ja, der so im College-Level einiges, ich glaube auch selber gespielt hat. Genau, und der ist jetzt unser neuer Defensive Backs Coach.
Die nächste Personalie, der neue Safety Coach, der hat zwei, drei interessante Punkte hier in seinem Lebenslauf. Jetzt neben dem, dass er auch schon mal eben mit Ivero gearbeitet hat, ist aber Bert Watts auch interessant, was der für Verbindungen hat und was man so von ihm erwartet.
Genau, also du hast es ja schon gesagt, ne? Er hat auch mit Ivero gearbeitet, ist 2022 von Auburn zu den Broncos als Outside Linebacker Coach geholt worden. Vorher war er immer am College, also ist jetzt erst im letzten Jahr in der NFL gewesen, hat aber laut Rapport das Talent, zukünftig Defensive Coordinator in der NFL zu werden. Also auch ein großes Versprechen, was da zu uns kommt. Und noch viel wichtiger, eine noch viel wichtigere Verlinkung zu den Panthers ist, er ist der Onkel von Tommy Tremble. Bert Watts ist der Onkel von Tommy Tremble.
Ja. Das ist einfach sehr, ich mag solche Sachen.
Onkel Bert ist einfach jetzt mal Coach. Also ja, super lustig. Es ist, also wie so sich dieses ganze Coaching-Staff zusammen verbindet, ist einfach cool. Gipfelt so ein bisschen in dieser Personalie, glaube ich.
Wir haben einen neuen Coach bei der DL, also bei der Defensive Line. Das ist natürlich auch interessant, wenn wir vom neuen Scheme ausgehen. Und das ist Todd Wash, der hoffentlich noch nicht washed ist.
Don't jinx it. Genau, Todd Wash war vorher bei den Lions auf gleicher Position. 54 Jahre alt, seit 2007 in der NFL, also auch schon ein wenig Erfahrung. War von 2016 bis 2020 Defensive Coordinator bei den Jaguars, also auch ein wenig Erfahrung auf dem Level. Und hat dort 2019 mit Dom Capers zusammengearbeitet, um diese Verlinkung herzustellen.
In der Zeit müssten doch die Jaguars, da hatten die doch mal eine sehr, sehr gute Defense. Haben die es nicht auch mal in dem Zeitraum irgendwann bis ins Championship-Game geschafft?
Da fragst du mich was. Kann ich dir nicht sagen.
Okay, ich dachte, das wäre so gewesen.
Irgendwann waren
sie mal, waren könnte mal kurz
Saxonville?
Genau, die Saxonville Jaguars. Ich kann mal kurz,
irgendwann in der Zeit gewesen
sein. Warte, ich gucke mal kurz, ob ich live Google schaffe.
Soll ich jetzt, ich habe alles abgefeuert, was ich zu ihm sagen konnte. 2017, aber da war er Defensive Coordinator.
Ja, siehst du?
2017 hatten sie den Nickname Saxonville und da war er Defensive Coordinator. Deine Erinnerung.
Ja, du, ne? Ja. Da, irgendwas kann ich auch.
Ja gut, das sollte, also mein Hype-Level steigt dann dadurch gerade, vielleicht euer ja dann auch.
Über die nächste Personalie muss ich ein bisschen schmunzeln, zum einen, weil ich diese Position irgendwie interessant finde, weil ich mir irgendwie immer nicht so vorstellen kann, was macht der Typ? Und seine Biografie fand ich dann auch interessant. Ich spreche vom neuen Vice President of Development und das heißt, glaube ich, auch wirklich so, also bei manchen heißt dann schon eigentlich Player Development, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir es hier nicht ganz ausführlich in den Titel geschrieben haben.
Nee, ich glaube, das ist sein Titel, weil es nicht nur um Spieler, sondern auch um Coaches geht in dem Fall.
Und das ist Brian Decker. Wieso finde ich den so lustig, Kai? Oder lustig nicht, interessant.
Ah, ich hab's, genau, ich war mir nicht ganz sicher, wie du es wahrscheinlich finden würdest, weil so Militär, amerikanisches Militär ist ja nicht so, ist ja nicht so dein Steckenpferd. Das war ja so ein bisschen dein Kritikpunkt auch immer an CMC.
Ja, Actionfilme gucke ich schon gerne an, aber.
Ja. mir fällt gerade ein, dass, der Titan der 49ers.
Der Kittelschorsch.
Ja, der Kittelschorsch, genau. Der hat heute, hast du den Tweet heute von ihm gesehen?
Nee, ich war heute tatsächlich nicht wirklich im Internet.
Oh, du hast gearbeitet heute. er hat heute geschrieben, Leute, könnt ihr euch das vorstellen, dass CMC bei uns im Team ist? Verrückt. Das hat er heute einmal kurz getwittert und ich dachte so, meine Güte. Ist irgendwie schon lustig.
Die sollten sich jetzt eher mal um die Quarterback-Frage kümmern. Die ist nämlich, glaube ich, da viel brisanter als woanders.
Das denke ich auch, weil die haben ja schon Quarterbacks da.
Aber alle kaputt.
Alle kaputt. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube das. Ich bin mit unserer Situation da schon ein bisschen zufrieden.
Auch. Ja, ja.
Genau, Decker, 51 Jahre alt, war 22 Jahre im Militär, unter anderem als so etwas wie der General Manager der Special Forces und war dort im Auswahlprozess der Rekruten für die Spezialeinheit zuständig.
Und warum ist der dann nicht Special Teams Coordinator?
Ja. Weil wir schon einen haben, weil er, ach, lass mich doch in Ruhe. Nee, sehr verrückt, ich wusste gar nicht, ob ich den hier mit reinnehmen soll, weil er ist ja kein Coach in dem Sinne. Aber es hat mich dann doch fasziniert, weil ich da so ein bisschen tiefer eingetaucht bin irgendwie und versucht habe, mal so ein bisschen rauszufinden, okay, was hat der alles schon durch irgendwie. Da gab es einen sehr, sehr langen Artikel auf The Athletic, den ich mir einfach so mal abends reingezogen habe. Der ist aber wirklich harte Kost, also weil schwierig mit den ganzen Ideen, die er da hat, irgendwie, also da musste ich selber dreimal lesen, um das alles vernünftig übersetzt zu bekommen, sozusagen. Also der hat das Ganze wohl auf ein völlig neues Level gehoben, dieses Recruiting, weil er ganz, ganz viele verschiedene Ideen hat und so. Und hat auch tatsächlich nicht locker gelassen, einen Fuß in die NFL dann reinzubekommen. Er hat zum Beispiel bei der Combine, glaube ich, zusammen mal auf der Tribüne gesessen mit dem, also Namensfindung ist heute ein bisschen schwierig bei mir, mit dem Headcoach von den New England Patriots. Dass man den Namen jetzt gerade.
Du meinst Bill Belichick?
Bill Belichick. Ich habe sehr wenig geschlafen letzte Nacht, leider. Über die Umstände möchte ich nicht mehr reden. Und dann habe ich ein bisschen Namensfindungsschwierigkeiten. Aber genau, der hat mit Bill Belichick beim Combine schon zusammengesessen, um da möglicherweise so ein bisschen den Job eines Recruiters zu bekommen, den er dann nicht gekriegt hat, weil Belichick davon letztendlich nicht überzeugt war, weil er das lieber selber macht. Und ist dann irgendwann aber tatsächlich bei Indianapolis gelandet. Da dann die Verlinkung zu Frank Reich, hat 5 Jahre mit Reich dort gearbeitet, genau, und wird jetzt zukünftig bei den Panthers sich um die Beurteilung neuer Spieler kümmern und da Reich unterstützen und neue Spieler und Coaches weiterentwickeln. Und da hat er wohl ganz, ja, spezielle Ansätze, die gerade so ein bisschen in die Richtung Teambuilding und Teamzusammenstellung, welcher Spieler passt charakterlich auch sehr gut ins Team und an welchem Spieler muss man vielleicht noch ein bisschen formen und wie könnte man das tun und so. Da ist er wohl stark ausgebildet und hat da eine richtig gute Idee.
Ich stelle mir da jetzt so einen richtigen stark muskulösen Mann vor, wo man, ich habe noch kein Bild von ihm gesehen, man sieht, der war beim Militär viele Jahre lang, spricht in so entsprechend oder ne, die Sprache so im entsprechenden Duktus auch irgendwie. Ja, ich weiß, und dann musst du da als Spieler, musst du dann zum Entwicklungsgespräch, zum Colonel.
Ja, dann stellst du ihn dir aber völlig falsch vor, würde ich sagen. Der ist.
Ja, Klischees kenne ich auch.
Ja. Der ist eher eher von der drahtigen Sorte, sozusagen. Warte mal kurz. So. ich habe dir einfach mal gerade ein Bild von ihm hier rein. Also das ist tatsächlich eher ein sehr schmächtiger Typ, der jetzt nicht, also ich finde, der sieht jetzt nicht nach
das stimmt. So hatte ich
harter Autoritätsperson vor. So, also so sieht er nicht aus. Aber ich glaube, er sieht schon so aus wie jemand, der sich durchsetzen kann. Also
er sitzt, also ich sehe gerade auf ein Bild, das mir Kai geschickt hat, sehr aufrecht sitzend da, die Hände zu fast sowas wie, keine Merkel-Raute, aber so.
ja?
Und schaut sehr aufrecht. Und jetzt, na, Herr Bäuchling, was bringen Sie denn mit zur Party?
Genau, sehr, sehr klar und sehr analysierend, wie ich finde.
Ja.
Also ich glaube, er ist tatsächlich einer der, ja, der unangenehm sein kann, wenn er das möchte. Aber ja, nicht so der muskulöse Judge Dredd-Typ mit den kurzen Stachelhaaren oder so. Also ich glaube, der ist eher unauffällig am Rand, aber mit, glaube ich, sehr, sehr guten Ideen. Also zumindest das, was ich in dem Artikel las. Und wie gesagt, wenn er 5 Jahre mit Reich in Indianapolis gearbeitet hat, dann wird der den auch gut kennen und sehr darauf vertrauen, dass der was aufbauen kann bei uns.
Sehr schön, jetzt haben wir lange über ihn gesprochen, auch
über den Vice President of Development.
Wenn er für uns vermutlich sehr uninteressant sein sollte. Viel interessanter ist, glaube ich, der neue Outside Linebackers Coach.
Ja, Tem Lukabu. Auch ein etwas jüngerer, 41 Jahre alt, war die letzten 3 Jahre Defensive Coordinator am Boston College. Also wieder ein Coordinator, zwar nicht in der NFL, aber immerhin Defensive Coordinator, hat aber auch schon Erfahrung in der NFL, 5 Jahre hatte da in verschiedenen Assistant-Positionen gearbeitet. Also auch eher noch ein wenig unbeschriebenes Blatt in der NFL, aber sicher eine sehr spannende Personalie, der jetzt keine Verlinkung hat zu irgendwen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest habe ich dann nichts gefunden, dass der da mit irgendwem größer bekannt ist.
Mhm. War nicht das Boston College auch, also da ist jetzt wieder so gefährliches Halbwissen, waren die nicht auch immer sehr bekannt so für ihre Defense oder sind da sehr sehr gut oder vielleicht ist das auch nur, vielleicht bringe ich das auch nur durcheinander,
weil Lukiki daherkommt,
ne? Aber
du stehst immer noch unter diesem Einfluss.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Ja, gut.
Kann aber, ich den, ist das so, College Football ist ja nicht so unser Steckenpferd unbedingt.
Wenn die Woche also, mehr Tage hätte, dann könnte das schon so sein.
Ja.
Aber,
ja, Lust hätte ich dazu auch.
Ja, interessant finde ich es deswegen, was er dann macht, weil ihr dann im Grunde die Outside Linebacker ja dann nachher so in der 3-4 Defense eine andere Rolle im Pass Rush haben. Von daher finde ich das schon mal recht spannend, was da passieren könnte. Und hier auch, ne, wieder in Verknüpfung mit dem entsprechenden Spielerpersonal, was das sein könnte.
Auf jeden Fall. Also gerade was das angeht, wäre es vielleicht ganz interessant zu wissen, wie die Boston Defense aufgebaut war mit ihm als Defensive Coordinator, weil es wird einen Grund haben, dass die Panthers ihn geholt haben jetzt und da wird ja Ivero, also wir gehen das Ganze jetzt hier gerade so ein bisschen chronologisch durch. Ivero wurde natürlich davor geholt, wird also ein Wörtchen mitgesprochen haben, Tem Lukabu zu holen. Deswegen wird es wahrscheinlich schon Sinn im Gesamtbild ergeben nachher.
Der Special Teams Coordinator der Panthers ist ja nicht neu. Das ist einer der wenigen, die geblieben sind. Gerade hatte ich den Namen noch. Chris Tabor, natürlich.
Bitte.
Genau. Chris Tabor ist ja im Coaching Staff geblieben, aber er hat einen neuen Assistenten.
Genau, den Devin Fitzsimmons.
Der hat auf jeden Fall das Namensgame gewonnen von allen Coaches.
Ja, weiß ich nicht. Das ist, frag mal unsere Hörer, dann ist es wahrscheinlich Ivero, aber okay. Devin Fitzsimmons ist natürlich auch super. Genau, also der war jetzt die letzten 2 Jahre auch Assistant Special Teams Coach bei den Cardinals 2021 bis 2022. So viel mehr gibt es, glaube ich, tatsächlich bei ihm jetzt auch im Moment gar nicht zu sagen, weil das ist dann ja doch schon eine sehr kleine Rolle, die er dann im Coaching-Staff einnehmen wird.
Und jetzt kommt eine sehr interessante Personalie, auf die warten wahrscheinlich auch schon alle, aber das ist eben einer der letzteren Coordinators. Das hat der Alex in der Sprachnachricht vorhin ja auch schon gesagt. Der wurde sehr, das wurde auch sehr, sehr positiv bewertet, dass der nun zu den Panthers kommt. Allerdings ja, kann man auch gar nicht so arg viel zu ihm sagen, ne?
Mhm. Das finde ich nämlich auch das Spannende daran, ne? Weil, also gehypt, ja, wird er. Thomas Brown, neuer Offensive Coordinator der Panthers. Brown ist 36. Wir wissen noch, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, als wir Joe Brady geholt haben, der war, glaube ich, noch mal ein Stück jünger.
Der war, glaube ich, gerade so 30, ja.
Irgendwie so, ne? 30, 31, irgendwie sowas. Da waren wir ja auch sehr gehypt irgendwie und alle fanden das toll, dieses Mastermind vom College zu holen. Das ist ja einfach total super. Hier haben wir jetzt eine, ja, ähnliche Situation, kann man das jetzt vielleicht nicht sagen. Der hat ja schon ein bisschen NFL-Erfahrung. Ist aber, wie gesagt, er ist 36, war die letzten 3 Jahre bei den Rams, war dort Assistant Head Coach die letzten 2 Jahre, plus im Wechsel Running Backs und Tight End Coach. Also das war so seine Aufgabe, die er nebenbei hatte, so wie Deuce Daly, der ja auch Assistant Head Coach und Running Backs Coach ist. Das war er bei den Rams die letzten 2 Jahre. Also auch in jungen Jahren schon rechte Hand dort. Hat natürlich auch was zu bedeuten. Jetzt dann direkt als Offensive Coordinator bei uns zu holen, ist fantastisch, glaube ich. Ist bereits seit 2011 Coach, also das macht er schon eine ganze Zeit, vorwiegend natürlich am College irgendwie. War dort 2016 bis 2018 schon mal Offensive Coordinator in Miami. Also Erfahrung hat er auf der Coordinator-Position. Wie gesagt, jetzt in der NFL als Assistant Head Coach sich auch schon Erfahrungen gesammelt. Super. Wurde in den vergangenen 2 Jahren schon von Miami und Houston als Head Coach Kandidat interviewt. Also auch das ist sehr bemerkenswert für jemanden in seinem Alter. Kann man sich, finde ich, gar nicht so vorstellen, dass der ja schon so viel durch hat. Mit 36 schon eine ganze Menge Erfahrung auf dem Buckel. Das ist schon bemerkenswert. Und klar ist so ein bisschen noch, ob er von Beginn an die Plays callen wird. Ich vermute tatsächlich, dass er das eher nicht tut, sondern dass Reich damit starten wird, weil er das auf NFL-Level noch gar nicht gemacht hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Frank Reich erstmal die Plays callen wird in den ersten Spielen und das dann irgendwann im Verlauf der Saison an Thomas Brown übergibt.
Ja, oder eben, ne, je nachdem, wie es läuft, vielleicht versprechen sie sich von ihm ja auch so ein bisschen den richtig guten Koordinator zu bauen, jetzt in der NFL mit Frank Reich als direkter Partner so im offensiven Playcalling. Da werden wir abwarten, wie sich das verhält. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Deswegen mochte ich ja auch die Rolle von Caldwell so.
Ja. Ja, also das, keine Ahnung, wird ja halt auch, wenn du dir das anguckst, ne, dass er schon als Head Coach interviewt wurde, dass er schon Assistant Head Coach war. Ich denke mal, das ist wie Ivero auch ein Kandidat in den nächsten Jahren für einen Head Coaching Job, wenn er sich jetzt bei den Panthers als Offensive Coordinator beweist. Das ist ja einfach der nächste Schritt, den er da gehen kann. Und was man an der Stelle auch sagen muss, ist, dass wir da tatsächlich gerade aktuell einen sehr diversen Coaching-Staff haben. Wir waren, ich glaube, das sind wir tatsächlich jetzt immer noch, ich habe nicht im Überblick, wen sich andere Teams so geholt haben, aber wir sind, glaube ich, aktuell das einzige Team, das 2 schwarze Koordinatoren hat.
Ja, ich habe das auch nochmal nachgelesen in einem Artikel, der letzte Woche erschien in The Athletic. Das ist ein sehr, sehr diverser Stab von jung, alt, schwarz und weiß, erfahrenen und so, ne, First-Time-Coaches. Ich weiß nicht, ob es eine unmittelbare Antwort ist auf die Nichtverpflichtung von Steve Wilks. Da hat ja David Tepper schon ja auch einiges an Gegenwind bekommen und dem Problem von zu wenig schwarzen Headcoaches. Er wurde da auch sehr, sehr oft danach gefragt von verschiedenen Reportern. ich meine, das ist ja gut, ne? Ist ja nichts gegen zu sagen. Also es ist super, super, dass der Stab so divers ist. Könnten jetzt natürlich auch hier und da mal noch eine Frau dazu. An der Stelle kurze Erwähnung von den beiden Kolleginnen von Woman Coverage, die haben da eine sehr interessante Folge letztens zugemacht. Kann ich nur empfehlen, die sich mal anzuhören. Da geht es auch sehr viel um Frauen als Trainerinnen in der NFL. Fand ich sehr interessant. Nun, Klammer zu. Aber ja, wenn das die unmittelbare Antwort darauf ist, ist das ja auch in Ordnung. Und das ist ja, wie gesagt, wirklich ein schöner Mix.
Total. Also ich glaube jetzt nicht, dass es die Konsequenz daraus ist, aus dem Gegenwind, aber letztendlich ist es ein ja, also sehr schöner Coaching-Staff, ja. Wenn du es dir anguckst, ne? Sehr gut durchmischt, einfach. Ich glaube, jeder kann da wirklich von jedem profitieren. Sehr viel Erfahrung auf jeder Position. Also, wie gesagt, der ist 36, aber hat schon einiges durch, hat schon einiges erlebt im Football-Bereich. Also, das ist, das lässt die Freude dann eigentlich doch tatsächlich noch mehr steigen.
Und so auch bei der nächsten Position, auch aufgrund des Namens und der Verbindungen wieder. Und weil das ja auch ein bisschen was wir sehen wollen, ne? Ich spreche vom neuen Wide Receiver Coach. Das ja auch, ich glaube, über das Talent im Kader muss man wahrscheinlich immer noch nicht diskutieren und auch, ich bin mir auch sicher, da wird auch noch mal was dazukommen an Spielern. Und der neue Wide Receiver Coach Sean Jefferson bringt auch einiges mit, was ich super, das finde ich auch sehr, also hype-würdigend fast.
Ja, ne, so auf den ersten Blick denkst du so, okay, Wide Receiver Coach, keine Ahnung, wer das vorher war. So,
ja, eben.
Da denkt man dann gar nicht groß drüber nach, aber wenn man dann so ein bisschen da einsteigt, irgendwie, Jefferson ist halt 53, ist seit 30 Jahren in der NFL. Das ist ja schon mal sehr, sehr verrückt. Erst als Spieler, Wide Receiver natürlich, 13 Jahre lang und dann als Assistant Coach. Er war als Spieler 1998 der Wide Receiver mit den meisten Yards after Catch, also das ist schon mal sehr, sehr, sehr bemerkenswert. War zuletzt Wide Receivers Coach bei den Cardinals und sein Sohn ist Van Jefferson, Wide Receiver bei den Rams. Also Football-Familie offensichtlich durch und durch und bringt sehr viel Erfahrung mit, gerade auf einer Position, die sehr wichtig werden wird. Ne? Mit einem neuen Quarterback brauchst du natürlich auch die entsprechenden Waffen irgendwie, um da was Vernünftiges aufzuziehen. Also sehr, sehr gute, gezielte Verpflichtung meiner Meinung nach.
Und gerade die Entwicklung, na, jetzt gerade bei einem Shai Smith vielleicht noch, ne, oder bei einem Terrace Marshall, die ja schon absolut lichte Momente hatten in der letzten Saison, wo man das Talent ja definitiv erkannt und gesehen hat, man vielleicht aber nochmal, ne, hier und da was rausholen muss, damit sie noch besser sind.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich spannend, sehr, sehr spannend. Eine weitere sehr, sehr spannende Personalie.
Der neue Assistent, Defensive Backs Coach ist auch jemand mit unfassbar viel NFL-Erfahrung und auch Erfolgen, kann man schon auch sagen.
Ja, D'Angelo Hall, 39, ehemaliger Cornerback in der NFL von 2004 bis 2017, stand dreimal im Pro Bowl. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt eine Folge Cut to It recht neu dazu, wo Steve Smith sich so ein bisschen über ihn äußert, weil die beiden hatten auch so ihre Erfahrung auf dem Feld und haben sich dann nicht so besonders gut verstanden. Die haben sich da auch das ein oder andere Mal sehr heftig gebettelt in der Zeit, in der sie zusammen auf dem Feld standen. Insofern ganz interessant, dass der jetzt halt Assistant Defensive Backs Coach bei den Panthers wird. ist natürlich super, jemand mit solchen, mit so viel Erfahrung, der auch gespielt hat, noch selber relativ jung ist, irgendwie dorthin zu stellen. Und genau, ist sein erster Coaching-Job tatsächlich. Ich glaube, er hat im letzten Jahr beim Fernsehen gearbeitet und unterstützt jetzt halt Jonathan Cooley bei den Defensive Backs. Was natürlich auch eine sehr entscheidende Sache wird, weil da sind wir uns ja auch einig. Außer Horn ist da jetzt momentan noch nicht so wahnsinnig viel. Da fehlt noch ein bisschen was. Wer wird der zweite Cornerback? Kann Jackson das halten und mal gesund durch eine Saison gehen oder so? Da sind noch viele Fragezeichen. Deswegen wird es sehr spannend werden. Und auch da, wie gesagt, ist jetzt eine sehr, sehr schöne Verlinkung und ein sehr ja erfahrener Eckspieler, an dem sich die Spieler so ein bisschen aufziehen und hochgucken können.
Der letzte ist John Lilly, der neue Coach der Tight Ends, hat auch viele schöne Verknüpfungen und auch eine, zu der ich ganz am Schluss nochmal komme. Aber was wissen wir schon mal über John Lilly?
Genau, wir wissen, dass er die letzten 3 Jahre auch Tight End Coach bei der UNC war, also der University of North Carolina. Hat bereits 30 Jahre Coaching-Erfahrung, zumeist auf dem College-Level, und war 2016 schon mal bei den Rams und 2019 bei den Browns als Tight End Coach. Auf letzterer Position, also bei den Browns, war er gemeinsam mit James Campen, der dort 2019 auch Offensive Line Coach war.
Und ja, nach wie vor bei uns ist.
Und genau, deswegen, die beiden kennen sich einfach auch ziemlich gut.
Ja, klingt nett. Ich habe da noch ein bisschen was, also ich kannte ihn nicht, habe jetzt aber beim Internetlesen und beim Recherchieren da nochmal einen interessanten Link gefunden, von dem ich weiß, dass du ihn auch gefunden hast. Da werden wir aber nachher noch drüber sprechen.
Ich bin gespannt. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch.
Ach so, gut, dann hast du den Link vielleicht nicht gefunden, aber ich weiß, dass wir nachher über den gleichen Spieler sprechen.
Okay. Ich bin immer noch gespannt. Ich, ich glaube, ich. Ja, ja, okay. Lass uns das nachher nochmal machen. Gute Idee. Ich möchte jetzt über einen Tweet sprechen, den ich dazu gesehen habe, von Keep Pounden. Ist auch ehemaliger Podcaster, ne?
Die hatten einen sehr, sehr coolen Podcast. Beim Riot Network gibt es aber jetzt auch, glaube ich, schon seit 3 Jahren nicht mehr.
Ich glaube, er ist irgendwann umgezogen nach Boston, verfolgt die Panthers aber natürlich immer noch und hat dazu getwittert, und das fand ich einfach zu schön, deswegen musste ich das aufschreiben. Jetzt, wo wir am Ende sind sozusagen mit den Coaching-Personalien, da hat er dann halt geschrieben: Ich kann mir nicht vorstellen, wie unfähig man in seinem Job sein muss, wie Matt Rhule es war, um ein solch organisatorisches Erwachen auszulösen. Das finde ich einfach sehr schön. Sehr schön geschrieben.
Das stimmt. So.
Also das hat tatsächlich ja offensichtlich sehr tiefe Wunden bei Tepper hinterlassen die ganze Zeit unter Matt Rhule, und hat ihn aber meiner Meinung nach zu den richtigen Ergebnissen kommen lassen.
Ja.
Eine Frage habe ich aber auch an dich noch, weil ich mich ja gestern mit unserem sehr geschätzten Jan Weckwert getroffen habe und so ein bisschen auch über die Coaches gesprochen habe. Also wir haben kurz in unserem Fußball-Wahn auch über Football gesprochen, und Jan meinte, er ist sehr positiv über unseren unseren Coaching-Staff, findet das total toll, dass wir da auch, also gerade Jim Caldwell ist ihm da ein Zuckerstückchen bei uns im Coaching-Staff. Meinte halt, dass wir da sehr viele erfahrene Coaches haben, dass er das sehr, sehr gut aufgebaut findet. Fragt sich aber, ob das nachher nicht vielleicht zu viele große Coaches sind, die da ihr eigenes Süppchen kochen würden wollen.
Mhm.
Die Frage hat er so gestern so mal im Raum stehen lassen, und ich hatte da eine relativ klare Meinung zu. Was sagst du dazu? Hast du auch das Gefühl, dass das in die Hose gehen könnte, weil es einfach zu viele starke Persönlichkeiten sind?
Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, zumal das ja auch sehr, ne, also das ist ja das, was ich auch am Anfang sagte, wir kennen jetzt zwar so ein bisschen den Werdegang von den einzelnen Trainern und wie die zusammen gelinkt sind und warum die dann vielleicht auch in Carolina unterschrieben haben. Vielleicht auch nur, weil das Gehalt wesentlich besser ist als woanders, dank des Owners. Naja, also so für ganz unmöglich halte ich das nicht. Gerade natürlich bei so älteren oder bei so eingesessenen Coaches, so nach dem Motto, ne, das haben wir schon immer so gemacht. Und wir das ja selbst auch bei den Panthers letztes Jahr gesehen haben, dass ja mit Phil Snow und Steve Wilks ja auch anscheinend die Philosophien komplett konträr waren. Und was letztlich da dazu geführt hat, dass ja dann Phil Snow dann eben auch ging. Das kann natürlich sein. Würde ich jetzt nicht komplett von der Hand weisen. Aber wie gesagt, und dann hängt es natürlich total von auch von den Charakteren einfach dieser Trainer ab, die wir halt nun mal einfach nicht kennen. Jetzt kann man natürlich den Punkt machen und sagen, naja, so NFL-Coach wirst du ja auch nur, wenn du ein bestimmter Typ bist, ne, mit bestimmten charakteristischen Eigenschaften, mit einer, denke ich schon auch, einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, sonst kommst du einfach nicht in diese Position. Also glaube ich einfach nicht. Dazu ist das viel zu begehrt, zu gut bezahlt und gibt einfach auch sehr, sehr viele Football-Trainer auf dem Kontinent. Ja, also ne, wie gesagt, so unmöglich halte ich es nicht. So der Idealist in mir denkt dann, naja, aber wenn jetzt hier Frank Reich die alle kennt und da irgendwie einen Trainerstab zusammenbaut und sagt, hier, Panthers waren Bodensatz der Liga in den letzten 2 Jahren und wurden belächelt. Wir haben jetzt hier die Chance, was richtig Cooles zu machen und vielleicht auch langfristig irgendwie Erfolge zu haben. Warum sollte dann da jemand sagen, ja, nee, ist jetzt nicht so mein Ziel, dann gehe ich entweder gar nicht mehr trainieren, weil ich schon über 60 bin und genug Geld verdient habe. Also das wäre dann eher so idealistische, naive Vorstellung, so ein bisschen. Mhm. Was war denn deine genaue, wenn du sagst, du hast da eine sehr, sehr schnell eine deutliche Meinung gehabt?
Ja, eine ähnliche wie die idealistische tatsächlich. Also ich glaube wirklich, dass das ist eine richtige Führungsperson, ne? Also ich glaube, der weiß schon genau, was er will, und ich glaube, der kriegt das auch sehr gut transportiert. Also ich glaube, das ist jemand, zu dem alle aufschauen können, auch wenn du halt ein bisschen älter bist. Und wenn ich mir so anhöre, was Dom Capers über ihn sagt, ne, netteste Person, mit der man zusammenarbeiten kann, und er freut sich da schon sehr drauf, und Deuce Daly auch der Meinung ist irgendwie, ja, also für den würde er alles tun. Und das ist klar, was sollen sie anderes sagen in Pressekonferenzen, aber trotz alledem ist das alles schon sehr nett, was dort über Reich gesagt wird, und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass da irgendjemand groß querschießen würde. Also ich glaube tatsächlich eher, dass das eine richtig gute Sache wird, eine richtig runde Sache wird, und dass es da jetzt nicht so viele Ausreißer geben wird. Also ich glaube, jeder, der dort unterschrieben hat, weiß, worauf er sich einlässt, und ich glaube nicht, dass da jemand irgendwie der Meinung ist, okay, ich ziehe das jetzt aber so durch, wie ich das hier will, sondern ich glaube, jeder weiß schon sehr klar, dass Frank Reich Head Coach ist und dass alle anderen dafür da sind, um ihm zuzuarbeiten sozusagen.
Ja, das ist klar. Aber ich meine, selbst wenn du dich jetzt bei dir auf der Arbeit irgendwie umguckst, da weißt du auch, naja, da sind halt hier, keine Ahnung, ein Haufen von Kollegen im Team. Vom einen weiß man, der kann vielleicht aber irgendwie doch nicht mit dem, oder der hat hier so seine Eigenheit und so. Das wirst du da ja irgendwie auch haben, ne? Ich meine, das wäre jetzt eine sehr spezifische Frage, ob sich dann gerade einer von den älteren Coaches sagt, nee, ich fange doch jetzt hier nicht hier an mit, keine Ahnung, den neuen Trainingsmethoden. Früher haben wir uns doch auch nur die Körper eingeschlagen. Hat uns auch nicht geschadet.
Wer bin ich? Wo bin ich?
Ja, also und letztendlich ist das, glaube ich, auch was du nie mitkriegen wirst. Also das ist ja auch sehr, sehr selten, auch bei anderen Teams, dass du ja auch erfährst, dass es entweder im Front Office oder dann auch im Team irgendwie Probleme gibt. Das kriegst du ja meistens nur dann mit, wenn es eh schon zu spät ist.
das würde in so einer großen Menge an Menschen, die geführt werden müssen, und damit meine ich die Spieler, nicht möglich sein, dass du das nach außen trägst irgendwie. Das wird dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Coaching-Kabine bleiben, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder so. Zumindest während der Saison und der Vorbereitung und allem, was da so passiert. Also gebe ich dir recht, wird man wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn da was ist. Ja, kann ich mir aber, wie gesagt, auch hier mag das naiv sein, aber ich glaube tatsächlich, dass sie wissen, worauf sie sich eingelassen haben und dass sie da versuchen werden, an einem Strang zu ziehen und den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Dann wäre der Coaching-Staff complete.
Mhm.
Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war jetzt natürlich auch sehr theoretisch im Grunde genommen, aber vielleicht lohnt es sich auch, das in einem halben Jahr oder so nochmal anzuhören, wenn man dann so ein bisschen das Gespür für das Team hat. Und auch natürlich hoffen wir auch, dass dieses Team erfolgreich sein wird und wir da nicht in 2-3 Jahren das Gleiche nochmal machen müssen. Gut, dann belassen wir es beim Coaching-Staff für heute. Wir haben noch einen kleinen Nachklapp zur Panthers Key Pounding Tour und haben da dankenswerterweise ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die auch in den anderen Städten waren. Und da hören wir ganz gerne rein. Und die allererste Nachricht, die kommt vom Holger aus München.
Ja, hallo, hier ist der Holger. Ich wollte mich auch mal wieder melden und vielleicht einen kleinen Bericht von München abgeben. Nach Frankfurt konnte ich ja leider nicht kommen, aus beruflichen Gründen. Hätte sicherlich auch viel Spaß gemacht, aber das war nicht so schlimm, weil wir ja am nächsten Tag dann München hatten. Es war eine wunderbar tolle Show dort, angefangen mit dieser Percussion Band und den Cheerleaders draußen auf der Straße mit einem riesen Spektakel. Dann hat sich drinnen fortgesetzt in den Herrschaftszeiten, also eine schöne kleinere Kneipe im Raum in München oder ein Lokal in München drinnen. Es war jetzt nicht sehr überfüllt, aber es war gut besucht. Vielleicht 60 Leute, 60 Fans waren da. Es war sehr familiär dadurch und dadurch hat es also extrem viel Spaß gemacht. Man hat also am Anfang nicht ewig anstehen müssen für ein Autogramm und ein Bild mit Luke zu machen. Und danach gab es also dann diese berühmten Verlosungen wieder von den Panthers. Ja, und dann auch noch das Interview oder die Ansprache von Luke. Und ja, es war dann, danach gab es noch also riesen Spektakel mit Gesang und Country Roads und Sweet Caroline und all das, was wahrscheinlich überall stattgefunden hat. Aber dadurch, dass es nicht so groß war, war es einfach unwahrscheinlich familiär. Und Luke stand dann also so mittendrin mit seinem Bier in der Hand und grölte also auch die Lieder mit. Also es war sehr, ja, sehr gemütlich und sehr privat irgendwie. Also nicht, wahrscheinlich nicht so wie in Frankfurt bei über 1200 Besuchern, dass man da wirklich geschaut hat, ob man überhaupt hinkommt. Man hat sich auch zwischendrin mal wieder, stand da dort, hat man wieder mal kurz was mit ihm reden können. Also es war sehr, sehr angenehm. Schade war, dass ich keinen getroffen habe von den anderen, von den German Riots. Man hat sie vielleicht nicht erkannt. Also ich habe zumindest mir meine Basecap aufgesetzt. Wurde auch gleich von unseren amerikanischen Freunden erkannt und gleich darauf angesprochen, dass der German Riot wieder da ist. Aber leider hat man keine anderen getroffen. Ich habe gehofft, dass man sich vielleicht jetzt den einen oder anderen mal kennenlernt, was leider nicht der Fall war. Aber es war auf jeden Fall ein gelungenes Ereignis. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch, wenn es nicht der große Auflauf war, aber gezeigt, dass egal wo die Panthers hinkommen, überall ein großer Zuspruch und überall Fans da sind, die sich freuen, wenn hier in Deutschland was stattfindet. Ja, ansonsten wollte ich noch mal ganz kurz was zu den ganzen Themen sagen, die immer wieder aufkommen, zu den Quarterbacks. Soll man hochtraden oder nicht? Soll man sich einen jungen Spieler holen oder nicht? Und wenn man sich das anschaut, ich glaube, Quarterback zu traden ist immer mehr eine Glückssache. Das ist ein Roulette. Wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren, in Trey Wilson, Lance, Mayfield, Darnold, Trubisky, Goff, Wentz, was haben wir noch, Black Bortles, egal wen auch immer in den letzten Jahren, die sind alle, das waren alles Erstrundenpicks, erster, zweiter, dritter Stelle, Mariota und alle, und aus denen ist nichts geworden. Andererseits, wenn man sich die Großen anschaut, momentan Mahomes, Prescott, Hurts, Jackson, Rodgers, dann natürlich auch Brady, Montana, Watson, Wilson, das sind alles, alle Spieler, die spät in der ersten, zweiten, dritten oder sogar sechsten Runde und was aus dem Purdy kommt als Mr. Irrelevant, muss man auch noch abwarten. Also ich glaube, es ist immer mehr Glück als wie Wissen und Können, weil der Umstieg von dem College in die NFL ist vielleicht gerade bei den Quarterbacks besonders schwierig. Also deswegen glaube ich, ist es fast egal, was man da macht. Man muss nur Glück haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin. Macht weiter so. Es macht immer extrem viel Spaß, euch zuzuhören. Und ich verspreche euch, wenn ich euch wieder treffe bei einer der nächsten Sachen wie damals Frankfurt, dann gibt es wieder Freibier. Also in diesem Fall, keep pounding.
Ja, vielen Dank, Holger. Da freuen wir uns natürlich auf das Wiedersehen und natürlich auch auf das Freibier. Ich finde es, vielen Dank für deinen Bericht. Ich finde das interessant, dass gerade in München dann nicht so viel los war. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen, dann war so ein bisschen Super Bowl Hangover vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Aber ist ja, klingt ja auch nach einer total tollen Erfahrung. Ich meine, in Frankfurt, ja, das war abartig voll, das stimmt natürlich. Hm. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie im September in Frankfurt, wobei da waren es ja auch eher ein paar hundert, aber selbst da hat es ja ein sehr familiäres Gefühl vermittelt, ne? Hm.
Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen an der Unterstützung dann, also in München, genau das, was Holger ja auch berichtet hat, da ist halt wenig vom German Riot, deswegen hatten die da wahrscheinlich nicht so viel Unterstützung und deswegen war da nicht so die Riesen-Werbetrommel, anders als vielleicht in Berlin und in Düsseldorf und Frankfurt irgendwie. Da war zumindest von den Bildern her, also Frankfurt wissen wir ja, mehr los. Und da sind auch ja eher so die Ballungszentren des German Riot, also gerade so im Mitteldeutschland. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, was du sagst, lieber Holger, das hört sich für mich auch wahnsinnig spannend und interessant an, mal in so kleiner Runde einfach da zu sein.
Ja, voll.
Mal wirklich ein bisschen Zeit zu haben, sich das alles so mitzunehmen, finde ich fast schöner, als wenn man da dann irgendwie stundenlang in der Schlange steht, um an ein Autogramm zu kommen oder so.
Ja, ja, absolut.
Da ist das, glaube ich, sehr, sehr viel netter. Mhm.
Aber ich denke, also vor allem schön wäre natürlich auch, wenn man sich bei solchen Treffen sieht, das ist dann natürlich schade, dass der Holger dann niemanden von uns anderen getroffen hat. Mir fällt das jetzt so ein bisschen auch auf bei der nächsten Sprachnachricht, dass wir jetzt so mittlerweile ja wirklich schon in den Genuss gekommen sind, auch wirklich einige Hörer und Hörerinnen mal live und in echt zu treffen und dann auch nur mal kurz zu quatschen. Und das finde ich ja einfach trotzdem immer cool, weil wir dann auch immer so ein bisschen nicht das Gefühl haben müssen, dass wir die ganze Zeit so in einen leeren Raum rein quatschen.
Ja, auf jeden Fall.
So wie die nächste Nachricht von Sandprit, das ist, glaube ich, der Einzige, den ich sogar schon zweimal getroffen habe. ein sehr, sehr netter Mensch, der war komischerweise auch noch in Hamburg und war davor in Frankfurt. Und ja, das ist Einsatz, meine Damen und Herren. Achso, ja, jetzt haben wir noch gar nicht über das Quarterback-Thema von Holger gesprochen, aber ich glaube, das können wir hier kurz hinten runterfallen lassen, weil das wird noch so oft kommen.
Ja.
Die nächsten Wochen können wir bestimmt einen Quarterback-Block einschieben wieder. Aber trotzdem vielen Dank, Holger. Das bleibt nicht vergessen. Und jetzt hören wir nochmal, was der Sandprit so zu sagen hat.
Hallo ihr zwei, hier ist der Sandprit aus Hamburg. Und bei all den Ausführungen zur Keep Pounding Tour in der letzten Folge dachte ich mir, dass ich mich auch noch einmal kurz bei euch per Sprachnachricht melde. Ich kann Moritz auf jeden Fall nur zustimmen, dass es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, so viele Panthers-Fans bei der Super Bowl Watch Party in Frankfurt zu treffen. Und auch wenn ich persönlich an dem Abend ohne Kikli-Autogramm von Dan ziehen musste, weil er dann doch nach mehr als einer Stunde Autogramme geben irgendwann abbrechen musste und ich keine Lust hatte, mich so lange anzustellen, war es ein wirklich gelungener Abend oder eine wirklich gelungene Nacht. Aber nun zum Thema, da die Panthers unsere schöne Hansestadt bisher unverständlicherweise ja meiden, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, in der kommenden Saison eine Watchparty in Hamburg in die Hände zu nehmen. Und so hoffe ich dann darauf, auch dich, Kai, mal in Person zu treffen. Und vielleicht kommt dann der Moritz ja auch nochmal hoch in den Norden und wir verbringen eine gemeinsame Watchparty in Hamburg.
Ja, das ist doch mal ein Wort, würde ich sagen, oder? Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Wow, okay, nageln nicht direkt darauf fest. Also.
Müsste man da natürlich rechtzeitig irgendwie planen, aber der Weg ist ja dann noch nicht ganz so kurz. Aber klar, ich komme sehr gerne nach Hamburg und ich bin mir sehr sicher, du wirst da auch dabei sein. Und keine Ahnung, es sind ja dann doch noch einige andere Hamburger am Start, was zum einen German Riot und auch Hörer und Hörerinnen von unserem Podcast angeht. Ich bin mir sehr sicher, dass sich da eine schöne Runde zusammenfinden wird. Und das wäre natürlich ein Besuch wert, das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also sag gerne vorher auch nochmal Bescheid. Irgendwie, vielleicht kann man da noch so ein bisschen an der Werbetrommel rühren, vielleicht auch über die Footballerei. Ist ja hier alles in Hamburg vorhanden und dann könnte man da gerne nochmal ein bisschen Werbung für machen. Also sag auf alle Fälle Bescheid. Treffen, ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich hatte das tatsächlich gehört von Moritz und von Jan, dass sie dich getroffen hatten, schon in München. Und gestern, als ich die Sprachnachricht dann aufgenommen habe, oder also aufgenommen in unser Sendungsdokument habe ich tatsächlich auch gesehen, dass du offensichtlich gestern, also wir nehmen jetzt hier heute Montag auf, dass du gestern so 10 Meter Luftlinie von Jan und mir entfernt gewesen bist. nämlich im Stadion von St. Pauli. Wir haben offensichtlich einen sehr, sehr ähnlichen Blick auf die Südtribüne gehabt. Insofern, so weit auseinander waren wir gar nicht. Wir hätten uns eigentlich gestern schon treffen können, wahrscheinlich.
Tja, spricht ja nichts dagegen, dass er das beim nächsten St. Pauli-Spiel nochmal macht oder so.
Also, ich denke, beim nächsten Mal bin ich leider nicht dabei, aber das kriegen wir auf alle Fälle schon mal hin. Und wie gesagt, wenn du eine Watchparty in die Hand nimmst, sag auf jeden Fall Bescheid. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir da vielleicht ein bisschen Werbetrommel rühren, aber kommen ja auf jeden Fall.
So, dann hatte ich ja in der letzten Sendung noch gesagt, dass ich noch ein Autogramm von Lou Kiekli zu verschenken habe und das auch gerne machen würde. Da war so ein bisschen die Idee, wie machen wir sowas, und haben uns dann geeinigt, dann schickt uns doch mal eine Nachricht, die schönste Geschichte gewinnt. Und die Glücksfee Kai hat recht viel Post bekommen, so viel sowohl geschrieben als auch gesprochen, oder? Und erzähl mal, was kam denn da so raus?
Da kam eine ganze Menge tatsächlich. Also ich hatte da ein bisschen was zu tun, um das alles nachzulesen und nachzuhören. Da waren auch sehr lustige Geschichten dabei. Tatsächlich, über eine musste ich sehr schmunzeln. Ich glaube, der Hörer weiß das schon, wenn ich jetzt ein Nein einfach sage. hat da sehr viel Homer Simpson zitiert tatsächlich. Also da war eine ganze Menge dabei, was irgendwie schön und lustig war. Ich habe es mir nicht sehr leicht gemacht, habe dann aber letztendlich doch eine Nachricht ausgewählt, die dann einmal auf schriftlichem Wege uns erreicht hat und dann noch per Sprachnachricht. Und die ist es dann geworden. Ich bitte alle anderen darum, nicht traurig zu sein. Ich finde, das war so eine lustige Sache. Also wenn wir sowas nochmal wieder haben, irgendwelche Autogramme oder so, dann machen wir das vielleicht nochmal gerne wieder, weil das fand ich sehr schön. Genau, aber du kannst ja mal die Sprachnachricht abfeuern, dann weiß derjenige vielleicht oder sehr wahrscheinlich ja, dass er das Autogramm gewonnen hat.
Moin Moritz, moin Kai, Jan hier. Ich melde mich von Hoher See und zwar sind wir gerade vor 2 Stunden am Kap der Guten Hoffnung vorbeigefahren und mit eben jener Hoffnung melde ich mich jetzt auch bei euch. Und zwar nehme ich den Aufruf auf, den ihr gestartet habt bezüglich des Autogramms von Lou Kiekli. Ich hatte es ja schon erwähnt auf Patreon, dass ich mit einem sehr weinenden Auge, natürlich auch mit einem lachenden, aber auch mit einem sehr weinenden Auge die Nachricht aufgenommen habe, dass Lou Kiekli zur Super Bowl Party und zur Tour nach Deutschland kommt, weil ich in dieser Zeit eben auf Reisen bin und ja, das nicht wahrnehmen konnte. Als großer, großer Lou Kiekli-Fan und das bin ich spätestens seitdem er den Pick 6 gefangen hat gegen die Cardinals in unserer Super Bowl-Saison, die natürlich leider nicht positiv geendet hat, ja, bin ich eben sehr, sehr großer Luke-Fan. Andere haben sich da eher auf Cam Newton gestürzt, aber ich war schon immer auch jemand, der die defensiven Aktionen feiert und ein Luke, der da ja, als super, super penibler und harter Arbeiter auch neben dem Platz galt, war das für mich sofort klar. Super sympathischer Mensch, ein großes Vorbild und auch das, was ihr jetzt berichtet habt, bestätigt es natürlich nur. Ja, als wir dann bei den London Games waren, Kumpel und ich, habe ich auch, ich glaube, 100 Fotos von Luke gemacht, wie er sich unten warm gemacht hat. Freund hat schon gemeint, ob ich irgendwie, ob das mein Crush wäre. Ja, deswegen, ich würde mich super, super freuen. Hatte leider nicht die Gelegenheit, ein Foto mit ihm zu machen, dass ich zumindest an eine schöne Autogrammkarte über eure Wege komme. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Offseason, eine spannende Offseason, eine erfolgreiche Offseason und bis bald. Ja, Jan.
Ja, lieber Jan, herzlichen Dank für deine Nachricht und auch herzlichen Glückwunsch. Du bekommst von uns ein unterschriebenes Foto von Luke Kuechly. Kai, du warst da mit ihm schon irgendwie schriftlich in Kontakt. Jan, melde dich einfach nochmal bei Kai mit deiner Anschrift und dann bekommst du Post von uns.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hast du uns auf dem Instagram-Account geschrieben über Keep Talking. Insofern einfach da gerne nochmal zurückmelden, deine Adresse und dann geht's raus an dich.
So, dann haben wir noch einen kurzen Nachklapp. Wir hatten ja zwar letzte Woche unsere Mailback-Folge und leider habe ich vergessen, auch auf Twitter zu schauen, weil wir schon so viele Fragen bei Instagram drin hatten. Und da ist noch eine Nachricht dabei und die hatte ich versprochen, dass wir die heute noch kurz mit in die Sendung nehmen. Und zwar von Maxi, ist auch ein schon sehr langer Hörer bei uns, der auch sich immer mal wieder meldet. Der hat uns gefragt: Welcher Spieler ist für euch tradebar und ihr wärt zufrieden mit dem Ergebnis? Jetzt gesagt, okay, interessant, aber kommt gleich die Einschränkung mit, also so jemand wie Burns, Chin und Horn fallen hier raus. Also prinzipiell sage ich ja, also jetzt auch gerade in dem Stand, wo, in dem das Team jetzt ist, ich finde, tradebar ist prinzipiell ja immer jeder Spieler, wenn die Kompensationen stimmt. Ich meine, wir hatten die Diskussion ja letztes Jahr schon sehr oft mit McCaffrey und ne, wie sehen dann oder mit Deshaun Watson, wie sehen irgendwelche Trade-Packages aus? Mhm. Ja, also Brian Burns finde ich immer noch sehr, sehr schwierig, den zu traden. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass der jetzt dann sehr, sehr teuer wird irgendwann. Also der wird sein Geld natürlich kriegen und dann ist so ein bisschen die Frage, wie findet man nochmal was Vergleichbares im Draft oder so und kann da vielleicht zuschlagen. Klar, und die Erstrunden-Picks der letzten Jahre, das wäre jetzt auch tatsächlich blöd, die zu traden, aber wie gesagt, wenn die Kompensation stimmt, wäre ich da jetzt auch in Ordnung. Ich meine, Jeremy Chin ist, ja, ich mag den sehr, aber der hatte jetzt natürlich auch einfach auch nicht so den riesen Impact in der letzten Saison. Und ob er den in der nächsten Saison haben wird, wissen wir noch nicht. Also von daher wären die jetzt für mich nicht unbedingt untradebar. Mhm. Und Ergebnis kann ich recht wenig dazu sagen, weil das kommt total auf das Szenario an, oder?
Total. Ich tue mich damit auch ein bisschen schwer. Ich denke wirklich, dass so Spieler, die halt viel Cap freimachen, Sinn ergeben würden. Aber wie gesagt, kommt auf die Kompensation drauf an. Ich bin immer noch gespannt. Ich habe da noch gar kein klares Bild, wer da gehen könnte und was uns da helfen würde.
Das heißt ja auch, ne, also nicht unbedingt Spieleraustausch oder, sondern ja dann wirklich Sachen, gehen wir im Draft vielleicht in die Top 3 oder so, das wäre ja dann eher so ein Punkt, wo man vielleicht was hinlegen müsste. Und wenn dann der Quarterback die langfristige Option wäre, dann kann man auch ja halt einen Spieler mit drauflegen. Da wäre ich jetzt nicht so eingeschränkt tatsächlich. Interessanter war dann noch die zweite Frage. Welchen Free Agent von einem anderen Team würdet ihr gerne in Carolina sehen? Da habe ich mir mal einfach ein paar notiert, einfach aus der Positionsnot heraus. Das ist natürlich auch schön formuliert, aber das sind natürlich dann Veterans, Free Agents, die natürlich auch ordentlich Asche haben wollen, die vermutlich auch kriegen würden. Weiß ich jetzt nicht, ob die Panthers in dem Jahr jetzt gerade so im All-In-Move für so High-End-Free Agents wären. Ich habe mir aber notiert, Jesse Bates von den Bengals, einfach weil ich den ganz gut finde und weil ich immer noch finde, dass da noch so ein richtig, richtig guter Safety fehlt. Ähnlich Cornerback hätte ich gerne James Bradbury zurück, weil ich das auch immer noch für ein sehr großes Problem fand, dass man den hat gehen lassen. Also allein, was der dann in New York gemacht hat, war ja schon abartig, wenn man dann geguckt hat, wie sich die Cornerbacks bei den Panthers entwickelt haben. Dann einfach nur, weil es ein netter Name ist, Jacoby Myers noch so im Receiver-Core dazu, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und dann noch einen Tight End, von dem ich auch weiß, dass der Kai den aufgeschrieben hat, ist Eric Ebron von den Steelers.
Ja, das wäre so tatsächlich momentan noch so ein bisschen der einzige, den ich mir realistisch vorstellen könnte. Bradbury, glaube ich, wird zu teuer werden. Safety gebe ich dir recht. Jesse Bates könnte ich mir auch vorstellen. Jacoby Myers mag ich nicht. Den kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Eric Ebron wäre, glaube ich, so derjenige, den ich mir am ehesten noch vorstellen könnte.
Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, da gibt es ja auch so Rumors und die Rumor-Season hat ja schon begonnen. Und Eric Ebron hat ja auch bei der UNC gespielt. Jetzt auch schon relativ lang her, gell? Das ist jetzt, glaube ich, auch schon gar nicht mehr so jung. Also unter dem Gesichtspunkt kann man sich natürlich fragen, ob man noch so einen älteren Tight End irgendwie nochmal nehmen will. Der hat aber anscheinend ein sehr gutes Verhältnis zu John Lilly, dem neuen Tight End Coach. Und seitdem gehen da so die Tweets von Eric Ebron wieder verbreiten sich wieder etwas weiter, so nach dem Motto Bring me home, hat er im letzten Jahr schon geschrieben. Also es wäre möglich, dass er gerne wieder in die Carolinas zurück möchte und vielleicht auch zu John Lilly.
Hätte ich Bock drauf. Ich habe gerade mal geguckt, 29 ist er. Also zu alt ist er definitiv noch nicht. Das kann man unter Erfahrung und Veteran abstempeln, aber noch nicht als Mentor oder so. Mhm. Also auch mit Sicherheit, aber der würde wahrscheinlich Sinn ergeben. Insofern, das wäre so meine Wahl, die ich so treffen würde im ersten Moment. Ja.
Wenn ihr nochmal schöne Vorschläge habt oder Ideen zu Free Agents, ne, wie gesagt, alles im Bereich des Realistischen irgendwie betrachtet, schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht, denn wir wollen in der nächsten Folge über die Free Agency schon mal sprechen, was bei den Panthers bleiben kann, gehen muss oder was vielleicht Sinn machen würde, in der Free Agency noch zu holen. Des Weiteren natürlich auch weitere Fragen über Salary Cap, Funktionsweisen, Probleme, Fragen. Schickt sie uns an unsere bekannten Kanäle, entweder per WhatsApp oder an die Social Media Accounts. Wir heißen überall Pod Keep Talking. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Hast du noch was zum guten Schluss, Kai?
Tatsächlich nicht. Ich habe mich leer geredet. Wir haben eine ganze Menge über Coaches und über alles Mögliche gesprochen, was wir so bei uns auf dem Zettel hatten.
Und sind doch unter 2 Stunden geblieben. Wahnsinn.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir sind nächste Woche wieder dabei mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.